Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rührdenker. In dieser Episode möchte ich einen genaueren Blick auf Unternehmertum werfen. Es gibt tatsächlich auch nicht die eine Definition von Unternehmertum. Im Grunde handelt es sich dabei um den Prozess der Schaffung, Entwicklung und Führung eines Unternehmens mit dem Ziel, innovative Ideen in die Realität umzusetzen. Wer natürlich maßgeblich die Entwicklung eines Unternehmens steuern kann, ist der Geschäftsführer eines Unternehmens. Daher freue ich mich sehr, unseren heutigen Gast, Herr Paul Thürwächter, Geschäftsführer und Inhaber von Summa, vorzustellen. 1991 stieg er in die Firma ein und wurde 2 Jahre später zum Geschäftsführer benannt. Daher setzen wir heute den Fokus auch mehr auf den Prozess der Entwicklung und Führung eines Unternehmens und weniger auf den Prozess der Schaffung. Und damit herzlich willkommen, Herr Thürwächter.
Ja, danke schön. Herzlich willkommen auch dir, Katharina. Ich bin froh, hier zu sein und ich bin schon gespannt, was mich heute hier erwartet.
Ich freue mich auch sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich habe es ja schon in der Einleitung beschrieben. Es gibt nicht die eine Definition von Unternehmertum. Was ist denn Ihre persönliche Definition?
Das ist eine herausfordernde Frage. Was ist meine Definition? Unternehmertum ist erst einmal Handeln und Machen, etwas unternehmen. Wie ich dazu gekommen bin, ist mir später bewusst geworden. Ich habe einfach die Chance ergriffen und gehandelt, ohne mir über die Konsequenzen zuerst bewusst gewesen zu sein. Vielleicht auch gut so gewesen damals.
Unternehmertum kennzeichnet sich ja auch durch die Aktivität und Bereitschaft, etwas ändern zu wollen oder, wie Sie es jetzt auch gerade gesagt haben, handeln zu wollen. Auch noch zu Ihrer Geschichte. Sie haben ja eine komplett neue Branche für Summa entdeckt. Zuvor hat ja Summa nur Rührwerke für den Agrarbereich hergestellt. Sie haben sich dann nach Biogas umorientiert. Wieso Biogas und was war da der Zeitpunkt?
Ich bin ins Unternehmen gekommen, da wurden nur Rührwerke hergestellt für die Landwirtschaft. Schlepperrührwerke, Elektrorührwerke, auch Tauchrührwerke. Und eines Tages hatte ich Besuch von einem Biogasler, der Planungen für Biogasanlagen gemacht hat und hat gesagt, ich brauche Rührwerk für Biogasanlage. Weißt du, was es ist? Ich sagte nein. Sagte, okay, ich zeig's dir. Hat es mir erklärt, dann habe ich gesagt, komm, das probiere ich, das machen wir. Dann haben wir angefangen, die ersten Versuche. Und dabei habe ich die Biogasbranche kennengelernt, die Menschen, die damit zu tun hatten. Damals gab es noch keine oder gerade um die 100 Biogasanlagen in ganz Deutschland. Und die Menschen, die damit zu tun hatten, hatten mich begeistert von ihrer Leidenschaft, dem Idealismus, dem Zusammenhalt, eine Sache zu verfolgen und daran zu arbeiten, obwohl es nicht um den großen Profit ging.
Sie haben jetzt ja auch gerade gesagt, dass Sie da schnell kurzerhand dabei waren und gleich sich begeistern haben lassen. Rückblickend ja auch eine sehr wichtige Entscheidung für Summa. Jetzt ist ja Biogas unsere größte Branche. Gab es auch noch andere Bereiche im Unternehmen Summa, die Sie umgestaltet haben?
Mir war es immer ein Anliegen, zu wissen, was wir machen, wofür wir was machen und dass das, was wir machen, auch einen Sinn hat. Deswegen war auch die Biogasbranche für mich damals ein Motivationspunkt, weil eine Sinnhaftigkeit war, der Nachhaltigkeit, was meinem Wesen irgendwo mit entsprungen ist und entsprochen hat.
Hinter jeder Entscheidung, die man trifft, steckt ja auch eine Vision. Sie haben jetzt ja gerade schon angesprochen, Sinnhaftigkeit, Nachhaltigkeit, ja, einen Sinn darin sehen, was man macht. Das betrifft ja auch letztendlich jeden Mitarbeiter. Ist es denn wichtig, dass die Mitarbeiter die gleiche Vision wie Sie haben?
Das kann ich nicht beurteilen, ob die Mitarbeiter dieselbe Vision haben. Aber mir ist das wichtig, dass die Mitarbeiter, die bei uns sind, dass sie sich wohlfühlen, dass die unseren Gedankengut, wo wir haben, mittragen. Man kann viele Punkte mittragen, auch wenn man nicht dahinter steht, indem man es akzeptiert. Aber ich denke, unsere Gedanken sind so zukunftsweisend und positiv für die Allgemeinheit und für die Gesellschaft, dass das in überwiegendem Grad mitgetragen wird von den Mitarbeitern. Und die Gedanken und die Philosophie, was dahinter steckt, basiert ja auf einem, ich möchte sagen, für mich ganzheitlichen Konzept für ein Produkt.
Ich möchte jetzt nochmal auf einen Punkt eingehen, den Sie gerade angesprochen haben, dass Sie möchten, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Der Mitarbeiter ist ja ein zentrales Element in einem Unternehmen. Ein Unternehmen existiert ja nicht ohne Mitarbeiter. Die Mitarbeiter fertigen das Produkt, sie verkaufen es, sie vermarkten es. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie möchten, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Welche Hebel haben Sie, diese passenden Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter zu schaffen?
Wenn ich ein qualitatives Produkt verkaufen möchte, brauche ich auch die Mitarbeiter, die das leben. Das heißt, ich muss die Mitarbeiter genauso vorzüglich behandeln und bedienen wie unsere Kunden. Es ist wie eine Waage. Ich kann nicht auf der einen Seite im Input Einsparungen betreiben und im Output mehr geben. Das geht irgendwo nicht mehr auf. Und das wird sich rächen. Deswegen ist es mir immer wichtig gewesen, ehrliche, faire Positionierung zu haben, sodass die Mitarbeiter ein gutes Auskommen haben. Dadurch ist auch unser Lohnkonzept damals entstanden, indem wir faire Verhältnisse für alle Mitarbeiter darlegen wollen und auch Transparenz und eine korrekte Entlohnung bewerkstelligen wollen.
Transparenz und Fairness sind ja eigentlich auch Werte, die man zusammenlebt in einem Unternehmen. Die Summa hat ja auch eine Wertekultur. Welche Werte, würden Sie sagen, sind Ihnen darüber hinaus noch wichtig?
Höchste Werte für mich sind Ehrlichkeit und Respekt. Respekt gegenüber deinen Mitmenschen, Respekt gegenüber deiner Natur, Respekt gegenüber die Umwelt. Und Ehrlichkeit zu sich selber und zu den Mitmenschen. Das beflügelt sich, glaube ich, gegenseitig, der Respekt und die Ehrlichkeit.
Diese Werte werden ja auch in einer gewissen Weise durch Kommunikation gelebt, indem ich ehrlich und transparent kommuniziere. Was haben Sie jetzt da als Unternehmer für eine besondere Positionierung oder Hebel?
Als Unternehmer muss ich die Werte vorleben und entsprechende Rahmenbedingungen setzen, die es ermöglichen, dass die Mitarbeiter die Werte leben können. Ich kann zwar über die Werte berichten und referieren, aber es hat jeder einen anderen Ansatz über die Sichtweise zu den Werten. Das heißt, gewisse Grundrahmen kann man setzen als Unternehmer, so dass der Mitarbeiter die Werte leben kann.
Jeder schaut ja auch mit seiner eigenen Geschichte und Persönlichkeit auf Werte und lebt sie ja dementsprechend auch vielleicht bisschen anders, aber im Grundkern sind sie die gleichen Werte. Ein Summa-Wert, den wir auch alle leben und der mir auch schon, ich glaube, in fast jeder Podcast-Folge begegnet ist, ist Qualität. Und Sie haben es auch schon angesprochen. Ich persönlich finde es total faszinierend, wie sich das wirklich durch alle Abteilungen zieht. Ich bei mir im Marketing bekomme es natürlich mit durch unsere Kommunikation, wie wir Bildwelten, wie wir Texte gestalten, wie wir unseren Messeauftritt gestalten, aber auch unsere Büroräume, unsere Produkte. Überall zieht sich auch die Qualität durch auf ganz verschiedenen Ebenen. Und ja, das finde ich, da kommt auch wieder dieses Ineinandergreifen zusammen.
Die Sinnhaftigkeit, genau. Für den Mitarbeiter ganz wichtig, wenn er sieht, dass wir Qualität leben. Das heißt für ihn, das, was ich mache, hat einen Sinn, das hat einen Wert. Das verändert was draußen in der Gesellschaft. Und selbst wenn es so im kleinen Rahmen ist, es verändert etwas. Es tut keine unnötigen Ressourcen vernichten.
Je sinnhafter man, glaube ich, auch was sieht oder persönlich auch den Sinn daran sieht, ist man auch ganz anders motiviert, Dinge anzugehen oder Dinge auch selber voranzutreiben. Sie hatten jetzt vorher schon angesprochen, dass Sie auch die Leidenschaft Ihrer Kunden der Biogasbranche fasziniert und motiviert hat. Gibt es da noch andere Punkte, die sich auch bei den Mitarbeitern im eigenen Unternehmen für Sie motivierend sind?
Die größte Motivation im eigenen Unternehmen habe ich zurzeit, wenn ich über das Gelände gehe, durch die Hallen gehe. Die Freundlichkeit, die Begrüßung der Mitarbeiter, die ich teilweise nicht mal mehr mit dem Namen persönlich kenne. Das Entgegenkommen finde ich eigentlich so eine Freude, so eine Begeisterung. Und selbst für Besucher, wenn ich welche dabei habe, es ist sowas merklich, dass wir eine so eine tolle Aura haben im Betrieb. Und das ist etwas, was mich beflügelt.
Also ich muss sagen, genauso ging es mir auch bei meinem Bewerbungsgespräch hier, bei meinem ersten Tag hier oder auch jetzt noch nach mittlerweile 2,5 Jahren, als ich hier bin oder wenn ich mich mit neuen Mitarbeitern unterhalte, die geben alle das Ähnliche wieder. Und ja, ich finde es persönlich sehr schön, auch Teil davon zu sein. Man verbringt ja auch doch einen sehr, sehr großen Anteil seiner Lebenszeit auf der Arbeit. Und Sie haben jetzt auch gerade schon das Wort Freude angesprochen. Auch zu mir haben Sie mal gesagt, man soll das tun, was einem Freude bereitet und das im besten Fall auch mit dem Beruflichen verbinden. Wie findet man heraus, was einem Freude macht? Oder was würden Sie jungen Fachkräften raten, die vielleicht noch in der Findungsphase sind, sich für eine Ausbildung oder ein Studium entscheiden oder sich vielleicht nochmal umorientieren möchten?
Oft ist das ein Reifeprozess, herauszufinden, was mir Freude bereitet. Es ist aber auch ein Erfahrungsprozess, dem ich Neues auf mich einwirken lasse, Neues ausprobiere. Ich muss natürlich immer irgendwo meine Grenzen festlegen, aber auch bereit sein für neue Veränderungen, für Erfahrungen. Dadurch kann ich mich besser kennenlernen. Ich muss natürlich auch immer die Erfahrungen reflektieren. Und aus dem besseren Selbstverständnis kann ich filtern, was mir mehr Freude bereitet. Es ist auch oft ein Thema der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung, wie man wirkt unterschiedlich. Es gibt Momente, da ist man einfach richtig gelassen, ausgeglichen und dann ist man wieder mehr angespannt. Und einfach mal fragen, wann war ich ausgeglichen, wann bin ich angespannt? Oft merkt man es nicht. Also Neues zulassen und Reflexion der eigenen Gefühle und Situation, das ist erstmal der wichtigste Punkt. Der zweite wäre, eigene Beweggründe noch zu hinterfragen. Was bewegt mich, diese Arbeit zu machen oder mich dafür zu interessieren? Was begeistert mich? Und ich kann das nicht in 5 Minuten festlegen, sondern es ist ein stetiger Prozess, wo man vielleicht auch mal Notizen macht. Was hat mich heute bewegt? Und dass man vielleicht schaut, was gibt's da für einen Faden? In meinem Fall hat das lange gedauert, um zu verstehen, was mich damals bewegt hatte mit Biogas, was mich da getriggert hat. Heute kann ich sagen, es waren Impulse aus dem Studium, die mich bewegt haben, die ihre Wirkung ja hinterlassen haben. Und es waren Impulse von meiner Erziehung. Und für mich war das die glückliche Gabe, dass ich mit dem Unternehmen, mit der Selbstständigkeit, habe meinen eigenen Weg umsetzen können. Das macht natürlich auch glücklich und zufrieden, seinen eigenen Weg zu gehen. Unabhängig sein, soweit wie es geht, mit Hindernissen und Schwierigkeiten. Oft meint man, man steht gegen oder vor der Mauer, man kommt nicht mehr weiter. Es geht nicht mehr vor, zurück, nicht links, nicht rechts. Alles stürzt ein und dennoch geht's weiter.
Ist ja auch eine gewisse Art von Selbstbewusstsein, sich seiner selbst bewusst sein, nochmal anders betont. Auch wie Sie vorher erklärt haben, die Selbstwahrnehmung auch mal gegenchecken. Was ist meine Wahrnehmung? Was ist die externe Wahrnehmung? Und das dann zusammenbringen und so sich selber besser kennenlernen, herauszufinden, was einem Spaß macht und so auch dieses Selbstvertrauen zu gewinnen, mit dem man dann auch Herausforderungen meistern kann. Vieles von dem, was wir jetzt auch besprochen haben, greift ja auch ineinander. So kann man es ja auch auf ein Unternehmen übertragen. Das Ineinandergreifen von Mitarbeitern, Produkt, Führung, Werten, Vision, man sagt es immer so platt wie kleine Zahnräder, aber eigentlich ist es ja auch so. Letztendlich muss ja aber auch das beste Zahnrad dann verkauft werden und Unternehmen sich wirtschaftlich tragen. Wie wichtig sehen Sie dieses Ineinandergreifen innerhalb des Unternehmens, dass man sich vom Wettbewerb auch abheben kann?
Ich habe da meine eigene Philosophie darüber. Ich bin da ein bisschen geprägt vom Gedankengut des Unterbewusstseins. Wenn in einem Unternehmen gemeinsame Werte leben, haben wir eine Gemeinschaft, die gewissen Rahmen an Werten leben. Wenn es der Rahmen Qualität ist, dann wird das nach außen transportiert. Im Unterbewusstsein nicht von einer Person, sondern von Hunderten. Und das hat eine tragende Wirkung nach außen, wo ich die Menschen anspreche, die dafür offen sind für das Thema Qualität. Und den größten Fehler wird gemacht, wenn man versucht, alles zu machen und nicht seiner Philosophie und seinem Glauben folgt. Wenn ich jetzt Qualität als tragende Säule habe, dann kann ich nicht auch gleich noch parallel ein günstiges Alternativprodukt vertreiben. Das passt nicht zusammen. Ich spreche dann die falschen Menschen an. Beim günstigen Produkt habe ich nicht mehr die Qualität, aber ich trage mit meinem Unterbewusstsein den Gedanken gut Qualität. Ich spreche die Menschen mit Qualität an und die erwarten Qualität. Und wenn dann keine Qualität kommt, dann habe ich ein Problem. Deswegen, ich bin nach wie vor überzeugt, wir sprechen mit unserem Gedankengut auch die passenden Kunden an. Wir müssen an das glauben, von dem überzeugt sein, innerlich, was wir machen. Das muss ich durch die gesamte Firma tragen. Dann haben wir auch immer Erfolg.
Das hängt ja auch damit zusammen, wie authentisch man dann vielleicht auch auftritt und jeder in seinem Bereich, ob das wir dann in der Kommunikation sind, der Vertrieb im Verkauf oder die Mitarbeiter auf der Messe oder wenn Besuche über den Hof laufen. Es ist dann schon alles auch in einer gewissen Wechselwirkung und schafft somit, glaube ich, auch dann das Vertrauen, das wir nach außen, der Außenwelt entgegenbringen, aber auch die Welt sozusagen in uns hat.
Genau davon bin ich überzeugt. Ja, genau. Aber es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür. Ja. Aber es funktioniert bis jetzt.
Wenn wir jetzt einen kleinen Sprung machen. Wir haben ja auch schon jetzt davon gehört, dass auch Unternehmertum von Weiterentwicklung lebt. Sie hatten selbst auch Offenheit angesprochen. Seit Ihrem Einstieg ins Unternehmen hat sich die Zuma ja ganz schön weiterentwickelt. Anfangs waren es 25 Mitarbeiter, jetzt sind wir um die 160 Mitarbeiter. Und man kann da ja auch in gewisser Weise von einem Lebenswerk sprechen, das Sie geschaffen haben. Seit 2023 bilden Sie mit Ihrer Tochter zusammen, Frau Lena Undeutsch, nun in dritter Generation die Doppelspitze von Zuma. Wie wichtig war oder ist es für Sie, dass ja auch dadurch Ihr Unternehmen und Ihr Schaffen weitergeführt wird?
Ich sage immer, jede Zeit hat eine Berechtigung. Meine Zeit, als ich angefangen habe, hat ihre Berechtigung gehabt für mein Handeln. Aber ich komme ins Alter, wo sich die Zeit ändert, wo neue Anforderungen sind. Und das merke ich sehr gut mit meiner Tochter. Wir haben im Unternehmen ein Durchschnittsalter von 37 Jahren. Lena, mit ihrem Alter, sie spricht die Leute im Alter sehr gut an. Kommt gut an. Ich bin mit meinem Alter viel weiter weg von der Durchschnittsbelegschaft. Das heißt, ich habe nicht mehr diese Leitbildfunktion, weil ich nicht mehr so nahbar bin. Es war damals, als ich angefangen hatte, anders. Die Kunden werden auch jünger. Und die wollen nicht immer mit einem alten Mann verhandeln, obwohl ich mich noch nicht so alt fühle. Ja, und interessant für mich auch zu erleben, dass viele Kunden, die noch nicht Kunden waren, plötzlich offen sind, mit uns zu arbeiten, aus dem Aspekt raus, oh, das Nachfolge, es geht weiter mit uns. Bei uns gibt es Kontinuität und Berechenbarkeit, dass es genauso weitergeht wie bisher, zumindest von den Grundwerten her. Zwar neue Führung, Regeln und Verfahren werden sich etwas ändern über die Jahre, aber die Grundwerte, die werden bleiben. Und das ist ja das Wichtige nach außen, die Zuverlässigkeit, die Berechenbarkeit. Und es war für mich sehr überraschend zu erfahren und zu erleben. Das erlebt man auch nur, wenn man offen ist und den Kunden und die Mitarbeiter zwischen den Zeilen wahrzunehmen. Für mich eine ganz spannende Angelegenheit, so der Übergabeprozess.
Sie haben jetzt gerade die Nahbarkeit angesprochen. Ich denke, das Alter spricht wahrscheinlich schon in gewisser Art und Weise eine Rolle. Ich habe aber schon das Gefühl, dass auch Sie auf Ihre Art und Weise nahbar sind. Also ob man Sie jetzt auf dem Hof trifft oder wir essen alle zusammen in der gleichen Kantine oder Ihre offene Tür ist ja auch eine Glastür. Also da ist schon keine physische Barriere da. Würden Sie das auch so einordnen?
Durchaus. Ich bin offen, ich bin nahbar. Es wird nicht oft wahrgenommen von den Mitarbeitern. Und ich fühle mich genauso der Gemeinschaft hier zugezogen wie andere auch. Zwar im Bewusstsein, dass ich der Entscheidungsträger bin, aber dennoch, Sie werden es ja auch hier schon erlebt haben, wie ich mit dem einen oder dem anderen Mitarbeiter eigentlich in einem lockeren, offenen Gespräch bin, wo ich auch angesprochen werde auf eigentlich eine andere Ebene, wo vielleicht andere Mitarbeiter nicht trauen. Die einen haben halt dann den Mut oder sagen halt, hey, ich kann doch mit dem Chef sprechen. Und das ist absolut der Fall.
Ich habe es eigentlich auch so erlebt im Vorgespräch zu diesem Podcast, dass es Ihnen auch sehr wichtig war. Und das haben Sie auch mehrmals gesagt, dass man sich eben ja offen austauscht und ja nahbar austauscht. Vielleicht können wir da auch nochmal auf Ihren Führungsstil eingehen. Ich habe gestern online ein passendes Zitat zu dieser Frage gelesen. Ich lese es jetzt kurz vor. Wirkungsvolle Führung entsteht durch Einfluss und nicht durch Kontrolle. Wie würden Sie diese Aussage bewerten?
Nicht durch Kontrolle kann ich unterstreichen, aber durch Einfluss muss ich hinterfragen, welchen Einfluss meint der andere. Für mich ist Führung, den Mitarbeiter zu ermächtigen, sein Bestes im Job zu geben. Und dass er erkennt, wenn er Frage hat oder wenn er was nicht versteht, auch sich meldet oder auch dann dazu selber mal die Antworten zu suchen beziehungsweise zu erfragen. Beim Vorgesetzten, beim Kollegen. Für mich ist die Selbstmotivation im freien Handel der Schlüssel zu einer guten Führung.
Wo wir auch wieder bei der Motivation wären.
Ganz genau. Das ist dann wieder der Kreis mit der Motivation, wo ich dann wieder meine Freude am Job habe.
Es geht ja auch dann darum, diese Entscheidungen oder jeder in seiner Arbeit seine Entscheidungen in seinem Bereich zu treffen und die Verantwortung zu übernehmen. Und dann auch, wo wir auch wieder bei dem Wort Selbstbewusstsein, dass man sich selbst bewusst wird, was kann ich entscheiden, was darf ich entscheiden, wenn ich mich falsch entschieden habe, das auch zu kommunizieren. Was denken Sie, wie schafft man jetzt als Sie, als Unternehmer, diesen Bereich für die Mitarbeiter zu schaffen, dass sie wirklich eigenverantwortlich handeln?
Bewusstsein für die Aufgaben ist elementar. Das heißt, dass man in die Kommunikation kommt, was die eigentlichen Aufgaben sind mit den Mitarbeitern, dass man es nochmal genau bespricht, dass der Mitarbeiter, wenn er sich nicht sicher ist, auch mal fragt, ob das noch so richtig ist, sein Handeln, oder ob das zu viel ist. Aber auch ganz wichtig, wenn der Mitarbeiter erkennt, dass es nicht sein Element ist, die Arbeit oder diese Entwicklung, dass der auch sagt, er würde gern was anderes probieren. Wir haben hier im Haus einen jungen Mann, der Mechanik, der ist jetzt in einer anderen Abteilung gegangen, hat gesagt, ihm macht es keine Freude, er möchte gern aus dem jenen Grund eigentlich eine andere, abwechslungsreichere Tätigkeit. Das ist in Ordnung. Wenn einer sein Bestes geben möchte und dann erkennt, woanders ist es vielleicht besser, das ist ein Erfahrungspotenzial für ihn, bin ich doch gern bereit.
Und macht ihm selbst auch wieder mehr Spaß und steigert seine Motivation. Da gehört ja eigentlich auch dann wieder die offene Kommunikation dazu, dass man sich offenbart und auch den Wunsch äußert, ich möchte was anderes machen. Aber natürlich auch der Rahmen, über den wir auch schon gesprochen haben, der diese offene Kommunikation zulässt.
Du hast was Wichtiges angesprochen, Katharina. Sich selbst zu offenbaren. Aber das kann ich auch nur, wenn das Gegenüber eine offene Akzeptanz lebt. Einen Menschen nimmt und akzeptiert, wie er ist. Weil wir sind nicht alle immer einer einheitlichen Meinung. Dazu gehört eine offene Akzeptanz. Und das ist vielleicht auch noch ein Faktor, was wichtig ist für eine Führungskraft. Habe ich vorhin ganz vergessen. Die Akzeptanz der anderen Menschen, wie sie sind.
Das betrifft ja auch nicht nur den Bereich im Beruf oder hier in der Summa oder in seinem Unternehmen, sondern eigentlich das ganze persönliche Umfeld und Miteinander unter Menschen.
Ja klar, logisch. Wir können ja unsere Prägung nicht vor der Firmentür liegen lassen und in der Firma anders sein. Da sind wir nicht mehr authentisch. Wir wollen ja authentische Mitarbeiter haben, sich nicht verstellen müssen. Und gibt mir das Gefühl, ich bin hier zu Hause. Der Mitarbeiter verbringt 8 Stunden am Tag mit Kollegen. Verbringt oft mehr Zeit, Aktivzeit, als wir mit seinen Familienmitgliedern. Deswegen muss ja der Rahmenbedingungen im Unternehmen muss stimmen, die müssen sich wohlfühlen. Uns Unternehmen muss ein Zuhause darstellen, wo er sich geborgen und zufrieden fühlt.
Das würde ja auch die Arbeit so anstrengend machen, wenn man sich so verstellen müsste. Also ich kann auch noch aus meiner persönlichen Perspektive natürlich sprechen, dass da, wo ich einfach selber aufgehe, dass man da einfach auch mit ganz anderem Herzblut mit dabei ist und, wie ich finde, auch zu besseren Ergebnissen kommt. Wir haben jetzt über Herausforderungen, Verantwortung im Unternehmertum gesprochen. Wir haben auch schon in der ersten Folge mit Lena natürlich gesprochen. Unternehmertum ist ja immer auch mit Verantwortung verbunden. Sie selbst hat auch gesagt, sie hat sich eigentlich noch nie richtig gescheut, Verantwortung zu übernehmen. Glauben Sie, dass man Unternehmertum auch schon jemandem in die Wiege legen kann oder ihn durch Erziehung, das sind seine DNA, einarbeiten kann, wie die Person sich selbst wahrnimmt?
Ich bin mir nicht sicher, ob man das so in die Wiege legen kann. Wenn wir natürlich sagen, dass die Erziehung ein Teil der Wiege ist, ja. Aber genetisch möchte ich sagen, nein. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es hat viel damit zu tun mit der Selbsterfahrung und der Selbstreflexion. Ich denke, Unternehmertum, wenn man den Mindset dafür entwickelt, Verantwortung zu übernehmen, was auch heißt, nicht nur 8 Stunden am Tag, sondern 24/7, 365, wenn man dafür bereit ist und vielleicht auch mal abgrenzt, sagt, welche Verantwortung muss ich tragen, welche nicht. Ich denke, wenn man dazu bereit ist, kann jeder heute irgendwo Unternehmer werden.
Nach all dem, was wir jetzt gesprochen haben oder was jetzt auch die Zuhörer schon in dieser Folge erfahren haben, wie würden Sie den Erfolg eines Unternehmers definieren?
Wenn sein Handeln einen Unterschied gemacht hat, würde ich sagen, das macht den Erfolg eines Unternehmers aus.
Würden Sie sagen, dass die auch dadurch, durch das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, die Rolle von Unternehmern oder von Unternehmertum, die Verantwortung von Unternehmern auch über die Verantwortung des eigenen Unternehmens hinausgeht, dass sie ja natürlich nicht nur für sich und für seine Mitarbeiter einen Unterschied machen, sondern eben auch für die Gesellschaft.
Wir erleben es ja, was in Europa über die Änderungen in der Gesetzgebung so passieren. Es wird immer mehr an Verantwortung den Unternehmern übertragen. Jüngst alle sprechen über CSRD, die soziale Verantwortlichkeit der Unternehmen, Lieferkettengesetz, Arbeitssicherheit und so weiter. Das heißt, die Verantwortung eines Unternehmers hört hier nicht auf mit den Mitarbeitern und mit dem Produkt, sondern es hat eine große gesellschaftliche Auswirkung. Und ich sehe auch, dass die Unternehmen eine gesellschaftliche, politische Verantwortung haben für Stabilität im eigenen Land.
Wir kommen schon etwas gegen Ende dieser Folge.
Schade.
Was halten Sie denn von Unternehmensberatern?
Es gibt einen flapsigen Spruch. Ein Unternehmensberater ist einer, der mir sagt, was ich schon weiß, aber dafür viel Geld nimmt. Aber den Spruch möchte ich etwas relativieren. Wir benutzen auch Unternehmensberater und haben Erfahrung gemacht. Man muss die richtigen auswählen. Dann kommt man auch weiter. Die Kunst ist, den richtigen auszuwählen. Wir haben auch schon Lehrgeld bezahlt, nicht nur einmal, zweimal. Aber mit den richtigen Beratern an der Seite bekommt man neue Impulse und neue Ansichten, weil eine größere Herausforderung eines Unternehmers ist die Reflexion und der Austausch mit anderen neutralen Personen, die nicht in dem Prozess involviert sind.
Um sich nochmal oder das Unternehmen auch zu hinterfragen, das, was Sie schon auch in dieser Folge erwähnt haben, also auch wieder die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung?
Auch die. Man nimmt oft was wahr im Tagesgeschäft und man nimmt sich selbst zu wenig Zeit, dass man hinterfragt, was passiert denn in der Außenwirkung. Und es wird viel vermutet und da kann man oft ganz falsch liegen.
Sie haben jetzt gerade auch schon die offene Sichtweise angesprochen oder auch nochmal dieses Hinterfragen. Was macht darüber hinaus einen guten Unternehmensberater aus?
Dass er nicht alles machen möchte, sondern sich auf seine Kernkompetenz verstärkt. Das heißt, auch seine eigene Abgrenzung von seinem Leistungsspektrum wahrnimmt. Es gibt genügend, die wollen alles verkaufen, die wollen alles machen. Gerade in der jetzigen Zeit, wo die wirtschaftliche Lage ganz vielen Branchen nicht besonders gut ist. Es zeichnet einen guten Unternehmensberater aus, einen Weitblick, ein Einfühlungsvermögen für das, was wir machen und eine offene, klare Kommunikation.
Wenn jetzt Unternehmensberater im Haus sind oder dadurch vielleicht auch Veränderungen anstehen, weil man eine neue Sichtweise auf Dinge bekommt. Wie schafft man es dann, diese Dinge gut umzusetzen?
Ich glaube, wenn ich den Sachverhalt verstehe, dann fällt die Lösung immer von selber raus. Das ist das, was ich schon im Studium gelernt habe. Wenn ich alle Angaben beisammen habe, dann fällt die Lösung von selber raus. Die Kunst ist nur zu wissen, habe ich alle Angaben beisammen oder bin ich einseitig gebrieft? Und da hilft oft manchmal ein- oder zweimal drüber schlafen und zu hinterfragen, was hat mich getriggert für diesen Gedanken oder gibt es noch andere Aspekte?
Wenn dann die Lösung rausgepurzelt ist oder man alles beisammen hat und weiß, das ist die Lösung, wie schafft man die dann auch mit den Mitarbeitern umzusetzen? Es betrifft ja dann oft viele Bereiche, die sich auch ja gegenseitig wieder beeinflussen.
Das ist eine große Herausforderung, weil man kann oft nicht alle Aspekte, die den Sachverhalt betreffen, mit den Mitarbeitern kommunizieren. Für viele ist das nicht nachvollziehbar oder verständlich aus vielseitigen Gründen. Deswegen ist es eine große Herausforderung, dass man alles so in Etappen aufarbeitet.
Dann kommt es einem natürlich auch nicht wie ein Riesenberg vor, den man vielleicht gar nicht erklimmen kann, sondern in vielen kleinen Schritten kommt man dann zum Ziel.
Das ist nur eine Frage vom Weg.
Alles ist möglich. Wir sind jetzt wirklich am Ende angekommen dieser, ich finde, sehr spannenden Folge. Bekanntlich schließen wir unsere Folge immer mit drei Worten unseres Gastes ab. Daher darf ich nochmal das Wort an Sie richten. Welche drei Eigenschaften sollte ein erfolgreicher Unternehmer Ihrer Meinung nach mitbringen?
Das ist ein schöner Abschluss, Katharina. Ich danke dir. Drei Eigenschaften, da würde ich nennen Leidenschaft zu dem, was man machen möchte oder macht. Offene, ehrliche Kommunikation und Selbstwahrnehmung. Die muss man natürlich stetig schulen und üben. Es war ein spannendes Interview.
Herr de Woechter, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihr offenes und sehr, sehr ehrliches Gespräch und natürlich auch für Ihre Zeit. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen von dieser, wie ich auch in manchen Zügen schon sehr philosophischen Folge. Auch wenn Unternehmer als Person und Gesicht der Firma im Fokus stehen, ist es ja auch immer das Zusammenspiel aus Unternehmern und Mitarbeitern, dem gesamten Team. Im Idealfall greifen auch alle Zahnräder ineinander, Produkt, Prozess, Mitarbeiter, Führung, Werte und Keywords, die ich mir auf jeden Fall merken werde. Und das sind nicht zuletzt Ihre drei Worte: Offenheit, Kommunikation, Werte, Selbstbewusstsein, also auch sich seiner selbstbewusst werden und die Leidenschaft für das, was man macht und die Freude. Und auch wenn nicht in jedem von uns ein Unternehmer steckt, obwohl Sie ja vorhin auch gesagt haben, jeder kann Unternehmer werden, hoffe ich, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen inspirieren konnten mit dieser Folge. Vielen Dank.
Ich danke dir vielmals. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback, Fragen oder Anmerkungen. Wir sind erreichbar unter marketing@zuma.de. Ich persönlich bedanke mich natürlich noch bei allen, die diese Folge realisiert haben und freue mich schon auf die nächste. Bis bald zur nächsten Folge von Rührdenker.